Ja, Mirko, du hattest ja auch eine Aufgabe, und zwar uns ein Getränk mitzubringen, was nicht aus deinem Unternehmen ist. Und ich kann es zwar schon sehen, aber Leute, die vielleicht den Podcast nur anhören, sehen das noch nicht. Was hast du uns denn mitgebracht?
Ich habe ein wunderbares Flötzinger Cola Mix mitgebracht, weil dieses Produkt mich einfach fasziniert.
Ja, das klang ja jetzt schon fast wie ein Werbeaufsager. Mach doch gern mal auf, und weil wir haben hier ungefähr 30 Grad in der Bude.
Der Plopp wirkt schon für Qualität, finde ich.
Möchtest du auch einen Schluck abhaben? Ich würde auch gerne einen Schluck abhaben. Gerne. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja, wir haben hier wieder unsere Rastallgläser, die uns Max Sam freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, uns ein ganzes Portfolio quasi gebrandet mit Gläsern. Aber ich glaube, die passen ganz gut für so einen schönen Cola-Mix.
Das ist wie ein Cognac-Schwenker, ne? Sieht ja auch ähnlich aus.
Sieht auch ähnlich aus, genau. Also dann mal.
Zum Wohl.
Cheers. Zum Wohl, Mirko. Ja, und damit herzlich willkommen zum Inside-Podcast Auf ein Glas. Heute mit Mirko Weimann. Mirko ist Vertriebsleiter, ich sage einfach Vertriebschef bei Völkel, beim Naturkostsafterei Völkel. Ja, Mirko, du bist natürlich nicht in der Branche bei Völkel direkt groß geworden, aber du bist schon wahnsinnig lange da dabei. Aber viele wissen es vielleicht nicht, du warst auch davor mal bei Bäckers Bester.
Ja.
Zurzeit ein bisschen schwierig für das Unternehmen. Ja, struggelt wirklich ein bisschen. Du warst auch bei Vöslauer in Österreich, beziehungsweise warst aber für Deutschland zuständig.
Genau.
Ja, und jetzt bist du aber dann doch schon, das darfst du eigentlich ja gleich gerne erzählen, wie lange du schon bei Völkel bist, und kannst auch mal erzählen, warum bist du am Ende des Tages jetzt bei Völkel sesshaft geworden?
Ja, das ist relativ einfach, muss ich sagen. Also ich bin jetzt 17 Jahre tatsächlich schon bei Völkel. Ich gebe zu, dass vorher meine Stationen immer so im Vier-Fünf-Jahres-Rhythmus gewesen sind. Und als ich damals zu Völkel gegangen bin, habe ich mich ja bewusst für das Unternehmen entschieden. Und du kannst dir vorstellen, Völkel war vor 17 Jahren nicht wirklich bekannt. In der Naturkostbranche natürlich, da waren wir schon immer Marktführer. Aber in der Getränkebranche war Völkel nicht bekannt. Und meine ganzen ehemaligen Kollegen oder auch noch teilweise heutigen Kollegen aus anderen Betrieben haben mich dann gefragt, ob ich jetzt Skier verkaufen will. Weil der Skihersteller Völkel, der war halt sehr bekannt, aber das Getränkeunternehmen nicht wirklich. Und ich habe mich bewusst dafür entschieden, zum einen, weil ich einige Einkaufsmentalitäten, die mir entgegengebracht wurden, nicht sonderlich spannend fand und mich gern davon lösen wollte und mir gedacht habe, in der Biobranche ist doch noch mehr das empathische Handeln vorhanden. Das war auch so. Die Einkäufer sind jetzt in der Biobranche allerdings gelandet, muss man sagen, aber haben sich massiv verändert. Ich bin mit Leidenschaft dort geblieben, weil diese Familie Völkel mich einfach fasziniert hat, wie sie in dem Wendland aus einem kleinen Saftladen von vor über 90 Jahren dieses heutige Unternehmen gemacht haben. Und ich habe gestartet mit, ich glaube, 35 Millionen Euro Umsatz haben wir gemacht. Jetzt sind wir bei knapp 165.
Ja.
Das ist schon eine Entwicklung, die wirklich mega ist, und da ist halt die Familie der Treiber gewesen. Auch es macht halt wahnsinnig Spaß.
Hm. Du hast ja schon gesagt, Völkel ist im Biohandel groß geworden. War das auch ein Vorteil für Völkel, dass sie ein gutes Preisbild etablieren konnten, dass sie da gar nicht so in Konkurrenz standen zu, sage ich jetzt mal, Pfannasäften oder zu Happy Day von Rauch? Ist das ein Vorteil gewesen für Völkel?
Naja, erstmal ist der Vorteil natürlich für Völkel, dass man aus einem starken Biomarkt kommt, wo man andere Aktivitäten drüber finanzieren kann. So, das ist schon mal sehr gut. Pfanna, Rauch etc. bewegen sich ja schon sehr lange auf dem Feld des LEHs und machen dort einen Top-Job und haben auch gute Qualitäten. Das Entscheidende ist bei uns, dass wir halt das Add-on haben, Bio und Demeter. Das zu einer Zeit damals, wo das noch nicht wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Jetzt am Montag hat unser Stefan Völkel den niedersächsischen Staatspreis für sein Lebenswerk erhalten. Das ist das erste Demeter.
Stefan Völkel, muss man nur kurz sagen, das war der langjährige Chef sozusagen von Völkel, der Vater der Brüder, die alle bei Völkel ja auch aktiv mitarbeiten. Und der ist jetzt aus der Geschäftsführung, ich glaube, es war so Anfang des Jahres, Februar rum oder sowas, ist er, glaube ich, ausgetreten. Genau. Und jetzt sind seine Junioren komplett allein am Werk. Das nur mal kurz als Einschub.
Ja, und er hat den Preis für sein Lebenswerk verliehen bekommen, als erstes Demeter-Unternehmen auch, also das Demeter-Ware herstellt. Und das ist schon ein Meilenstein irgendwo. Wenn man wenn man noch weiter guckt, weil ich gerade bei Demeter bin, erzähle ich das noch schnell. Mit unseren Ingwer-Shots ist das ähnlich. Wir sind Kategorieführer bei Ingwer-Shots. Ja? Wir haben alle anderen überholt und hinter uns stehen lassen, auch die konventionellen. Und es führt erstmalig ein Demeter-Produkt eine eigenständige Kategorie an. Also jetzt ist es angekommen in der Mitte der Gesellschaft.
Ja, zu den Shots kommen wir nachher noch. Ich würde, weil du es gerade schon gesagt hast, so, du hast gesagt, Pfanner und Rauch sind eher im LEH zu Hause, haben da auch eben ihr bestimmtes Preisbild. Ihr seid mittlerweile auch im LEH zu finden, im Regal. Hat es euch jetzt also geholfen, dass ihr davor aus dem Biohandel kamt und da ein höheres Preisbild etablieren konntet?
Auf jeden Fall, natürlich. Wenn du einmal ein Preisbild gezogen hast und gesetzt hast und du den Preispunkt relativ hoch gestaltet hast, wobei der nicht hoch ist, wenn man sich das anguckt, weil es entspricht der Qualität und der Herstellung des Produktes. Bei uns ist ja tatsächlich alles mit eingepreist, ja. Es wird ja nicht irgendwie künstlich subventioniert bei uns, wie das bei anderen vielleicht konventionell hergestellten Produkten der Fall ist. Also von daher, ja, hat massiv geholfen. Natürlich, dass man gleich höher an den Start gehen konnte und die Preisführerschaft von Beginn an übernehmen konnte und mittlerweile auch zum Teil die Marktführerschaft dann.
Aber trotzdem, ihr habt oder du hast vor 2 Jahren, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, hast du die Vertriebsschienen aufgeteilt zwischen Naturkost und LEH. Also hast du vielleicht doch gemerkt, du musst im LEH so ein bisschen anders rangehen als in den Naturkostläden?
Nee, das war tatsächlich gar nicht die Begründung, sondern die Begründung war, wir haben ja ein 40-köpfiges Außendienstteam, die in der Regel früher morgens um 8 ins Reformhaus gegangen sind, um 9 in den Biomarkt, um 11 oder 12 Uhr in den LEH und wenn es ganz gut gelaufen ist, abends nochmal in Club und Gastronomie gemacht haben. Ja, das kannst du keinem zumuten, desto stärker du wächst. Ja. Und deshalb haben wir das getrennt, sind nicht 2 Vertriebsschienen, sind 3. Gastronomie, LEH und Naturkostfachhandel.
Wie teilt sich denn da ungefähr so prozentual euer Geschäft auf zwischen Gastronomie, Naturkost und LEH?
Ja, Gastronomie hatten wir vor Corona einen 15-prozentigen Anteil circa. Der ist dann abgebrochen natürlich und nach Corona wurde viel mit WKZ ja agiert draußen und da haben wir ein paar Prozentpunkte verloren. Kämpfen uns jetzt wieder ran, sind kurz davor, diese 15% wieder zu erlangen, haben auch in der Mannschaft aufgerüstet. Wir haben in ca. 50% ungefähr Naturkostfachhandel am Absatz und der Rest bildet sich aktuell aus dem LEH heraus. Wobei die Zahlen im LEH sind ja vermischt, das ist LEH und Drogeriemarkt bei uns, ja.
Wie wichtig, wenn du schon gerade Drogerie sagst, wie wichtig ist denn die Drogerie mittlerweile? Also ich meine auch, mich erinnern zu können, dass du mal eine Anekdote über Rossmann erzählt hattest, dass du da doch viele Jahre Klinken putzen musstest, bis du da reingekommen bist. Also scheint ja demnach dann ein wichtiger Kanal zu sein.
Ja, absolut. Ich meine, guck dir die Vielzahl der Filialen an. Rossmann, Müller, DM insbesondere. DM auch in Österreich ist Vögel auch vertreten. Also das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Kanal. Du hattest früher ca. 2800 Reformhäuser in Deutschland. Da gibt es jetzt noch 1000 von. Und der Rest wurde mehr oder minder ja durch die Drogerie ersetzt. Mhm. Die jetzt übrig geblieben sind, die machen einen tollen Job, die bleiben auch. Aber die Drogerien expandieren halt immer weiter, ja.
Und da seid ihr überall drin, DM, Rossmann, Müller?
Ja, mit Marke oder auch mit Eigenmarke.
Das heißt Eigenmarke sowohl für Rossmann als auch DM und Müller oder?
Vieles ist möglich, immer so.
Vieles ist möglich. Aber ich meine, dass ich glaube, DM auf jeden Fall, oder?
Das kann auch sein, ja.
Das kann auch sein, okay. Dann lass uns nochmal über den LEH sprechen. Das ist ja schon ein Spagat, den du da auch mit deiner Vertriebsmannschaft gehen musst. Auf der einen Seite eben hat der LEH ganz bestimmte Vorstellungen, was er braucht, was er will. Sagen wir mal Dose, ja. Da seid ihr dem LEH ja auch entgegengekommen, habt gesagt, okay, dann machen wir auch Dose für euch. Auf der anderen Seite habt ihr den Naturkostladen, habt diese Ökos, ich sag mal die Hardcore-Ökos teilweise. Mhm. Wie bringt man das so zusammen oder schafft man diesen Spagat, dass man den einen da jetzt nicht auf den Schlips tritt, also vor allem denen aus dem Naturkost natürlich.
Ja, wie schafft man es als Unternehmen, dass man Menschen erstmal für sich gewinnt und ans Unternehmen ranführt? Und das beginnt heutzutage mit der Dose und das beginnt meistens im Discount und im LEH. Zielgruppe 15- bis 21-Jährige, die dort einkaufen gehen. Und desto früher, wie sie mit guten Bioprodukten glücklich machen können und sie nicht in die Situation kommen, dass sie Energydrinks mit viel Chemie trinken müssen, da wollten wir sie abholen. Und deshalb haben wir das so gemacht, dass wir die Dose auf den Markt gebracht haben, da reingegangen sind. Und natürlich, kannst du dir vorstellen, die Diskussion Aludose, Naturkostfachhandel, das war schon ein bisschen tricky. Aber wir meinen das ja ehrlich, was wir sagen. Es ist ja tatsächlich so, dass wir Menschen an Bio ranführen wollen, damit sie hinterher in den Biomarkt gehen. Ein LEH oder ein Discounter, der hat 5, 6 Artikel von uns. Der Naturkostfachhandel hat 130, 140 Produkte im Sortiment. Und spätestens, wenn die Menschen eine Familie gründen, dann kommen die alle im Biomarkt, weil sie ein viel breiteres Sortiment suchen. Und das ist die Ranführung.
Aber schauen die aus dem Naturkost dann nicht manchmal auch so ein bisschen argwöhnisch auf den LEH? Und vielleicht sagen die sich sogar, jetzt strecken die sich da sogar für den LEH so sehr und bieten denen solche Dinge an. Macht das dann vielleicht das in den Verhandlungen nicht manchmal auch etwas schwierig?
Ja, ist natürlich immer so, dass man erstmal, wenn man früher ein Produkt mehr oder minder exklusiv in seinem Naturkostmarkt hatte, dass man jetzt dann heutzutage so ein bisschen komisch guckt und sagt, ja, Völkel jetzt auch im LEH. Das Entscheidende ist, dass wir vom Vertrieb aus das gut begleiten. Und das machen wir. Wir sind ja weiterhin zur beliebtesten Biomarke, auch was Werbemittel angeht. Wir haben eine riesen Dienstleistungsmentalität im Naturkostbereich. Wir machen Category Management für die. Wir bauen die Regale um. Wir haben 3 Kampagnen immer pro Jahr, wo wir ein Bram-Bram mit Werbemitteln machen. Und das Entscheidende ist aber, die Zahlen brechen nicht ein. Mhm. Auch wenn gegenüber der Edeka ist. Also wir haben uns bewiesen und dadurch ist es akzeptiert. Dann kommt natürlich hinzu, dass wir, gibt ja auch Wettbewerber für uns im Naturkostmarkt. Aber wenn du immer so bleibst, wie du gewesen bist, das bedeutet ja Stillstand. Und wenn du dir die Saftzahlen, ich meine, du weißt es bestimmt auch, der Pro-Kopf-Verbrauch ist, glaube ich, auf 21 Liter runter, war früher mal bei 44. Ja, ich brauche keine 15 Meter Saft mehr, ja. Da muss was anderes hin. Geilere Produkte, höhere Erträge. Also ich will nicht sagen, dass das Pferd tot ist, Saft. Aber es ist ein bisschen langsamer geworden und da muss man mal gucken, was passiert. Und wenn dann der Wettbewerber natürlich sagt, ja, ich lasse mal alles so, wie es ist, ja gut, okay, dann gucken wir zu und freuen uns doll.
Ist diese Beobachtung, dass Saft eben immer weniger konsumiert wird, auch ein Grund dafür, dass ihr mit den Shots so stark nach vorne geht? Ihr habt ja gefühlt in jeder Geschmacksrichtung gibt es irgendwie einen Shot mittlerweile von euch. Steckt das da dahinter oder gibt es einen anderen Grund?
Nee, Shots ist das Thema der Selbstoptimierung. Wie sind die Menschen heutzutage? Sie wollen sich was Gutes tun und im Idealfall hier und jetzt. Preissensibilität ist da auch etwas unterschwelliger. Und du trinkst jetzt keinen Liter Ingwer-Shot. Das machst du nicht. Aber so einen am Tag, den gönnst du dir. Das ist in Ordnung. Und das haben wir halt erkannt frühzeitig. Was das Thema Selbstoptimierung angeht, siehst du ja auch an den ganzen Nutrition-Hersteller hier, wie heißen sie? Was gibt's denn da so? Diese Riegelhersteller ja. Und die Eiweißpulver und all sowas.
ESN ja. Und so, wie sie alle heißen.
Ja, genau. Ja. Die versuchen ja alle auch diesen Weg zu gehen. Das ist ja Selbstoptimierung. Die Menschen wollen für sich was tun. Hm. Und deshalb funktioniert's. Der andere Schritt ist wesentlich interessanter, was das Thema Saft angeht. Warum haben wir unsere Halbliterflasche, die ja neu ist, mit einem neuen Pfandwert auch noch dazu? Warum haben wir die denn eingeführt? Weil genau das auf das Thema einzahlt. Saftkonsum ist rückläufig. Und deshalb wird weniger Saft verbraucht. Wir freuen uns auch ganz doll, wenn jetzt dann endlich diese Zuckersteuer kommt. Ne? Wir sind da riesen Unterstützer von. Ist genau unser Thema, Verursacherprinzip, bitte unbedingt einführen, machen. Saft sollte ein Genussmittel sein. Hast du schon mal einen Liter Ananassaft getrunken, um deinen Durst zu stillen?
Selten, eher so im Cocktail mal drin.
Ja, ja. Genau. So sollte es nämlich auch sein, dass man Saft als Genussmittel betrachtet und sein normales Leben und seinen normalen Durst vielleicht doch mit mehr Mineralwasser löscht.
Und jetzt muss ich auch noch mal eine andere Frage, weil du hattest vorhin schon gesagt, in Naturkost seid ihr mit einer wahnsinnig breiten Palette drin. Jetzt ein anderer Unterschied. Im LEH seid ihr mit einer kleinen Palette sozusagen, aber wahrscheinlich mit etwas mehr WKZs, oder? Sehe ich das? Oder ist das gar nicht so, dass ich das? Ich hätte es jetzt mir so vorgestellt, der LEH, der versucht natürlich da viel Kohle für sich rauszuholen und der Biohandel ist da vielleicht so etwas zurückhaltender. Oder schätze ich das komplett falsch ein?
Schätzt du komplett falsch ein? Das ist das Schöne, wenn man eine Marke ist, die begehrt ist.
Ja, das kannst du jetzt auch trotzdem noch gerne weiter ausführen.
Okay, also wenn eine Marke, die begehrt ist, dann ist sie ja erstmal gewollt. Und natürlich haben viele im LEH die Marke Völkel auch genutzt als Category Leader, um sich zu positionieren. Und noch dazu sind wir Demeter. Und es gibt Demeter-Richtlinien, wo das Thema WKZ praktisch ausgeschlossen ist auch, ja. Und das zusammen plus unsere Markenstärke zeugt natürlich oder hat dazu geführt, dass wir gar nicht so gekratzt haben, sondern dass wir angefragt wurden. Und das ist immer eine komfortable Situation und die wollen wir auch so festigen und beibehalten. Also dieses Thema WKZ, ja mein Gott, lass uns geile Produkte machen, ja. Diese WKZ-Rumbolzerei, irgendwie ist das auch so ein bisschen 80er, ne? Also Ja.
Na gut, aber ich sage mal so, es versuchen alle geile Produkte zu machen, aber WKZs werden trotzdem überall mehr oder weniger gezahlt.
Ja, aber wenn ich draußen gucke, wie viele geile Produkte finde ich denn so? Also finde ich wirkliche Innovationen? Finde ich eher selten. Ich finde den 25. Saft, die 25. Limo, aber ich finde nicht das erste Wasserkefir von Völkel zum Beispiel. So, das ist eine wirkliche Innovation. Und da muss man halt hin, dass man da wirklich ganz vorne dran ist. Wir haben vor 9 Jahren haben wir bereits Cold Brew Coffee auf den Markt gebracht. Haben wir dann wieder runtergenommen, weil es nicht funktioniert hat. Die Zeit war noch nicht reif. Also wir sind immer sehr schnell, probieren viel aus und das macht es auch genau am Ende aus, diese Vielfalt. Und dann bleibt ein bisschen was übrig und dann wird damit Vollgas gegeben.
Ich krieg so ein bisschen das Gefühl, Völkel, das sind so die Guten im Markt, ja, die versuchen, dass alle, die mit ihnen in der Lieferkette zusammenarbeiten, davon leben können.
Absolut. Da unterbreche ich dich jetzt. Da hast du, weil das ist ein wichtiges Thema, da hast du vollkommen recht mit. Wir sind ja Gemeinwohlökonomie zertifiziert. Das heißt, niemand in der Lieferkette darf unter dem Unternehmen leiden. Es soll allen gut gehen. Vom Farmer, den wir fair bezahlen, bis zum Nachbar, der eine Lärmschutzwand kriegt, wenn es notwendig ist, bis zum Verbraucher, der einen fairen Preis bekommt für das Produkt. Und natürlich, wir sind die Guten. Das ist tatsächlich so. Und wir sind ja auch eine Stiftung. Und das ist ja, bei uns geht das nicht um Gewinnmaximierung, sondern es geht wirklich um das Gute für die Menschheit. Also das Gute für Mensch und Natur. Das ist der entscheidende Unterschied.
Wie geht ihr dann mit den volatilen Rohwarenpreisen um? Also kriegt man ja immer wieder mit, ne? Rhabarber schießt nach oben, ist ganz weg, dann wird der Preis irgendwann wieder günstiger. Gebt ihr das dann auch weiter, wenn es günstiger wird? Oder sagt ihr, naja, jetzt ist halt günstiger, jetzt können wir ein bisschen was für die Marge tun?
Also grundsätzlich ist das so, dass unser Boris Völkel, der macht ja den Einkauf bei uns, sehr empathisch seinen Einkauf gestaltet. Der ist vor Ort bei den Farmern, der guckt sich das an. Wir zahlen freiwillig sowieso immer mehr, als der Rohwarenmarkt fordern würde. Weil wir genau wollen, dass das Kind in Indien nicht auf die Mangoplantage muss, um Papa beim Ernten zu helfen. Und deshalb zahlen wir etwas mehr und sagen, okay, liebes Kind, bitte geh zur Schule, lern was. Also bilde dich. Ne? Papa hat ja auch was gelernt, aber bilde dich nochmal besser, als das früher der Fall gewesen ist. Und deshalb haben wir immer eine Mischung in den Tanks drin. Mal wird's teurer, mal wird's billiger. Und der Durchschnitt ist irgendwie immer annähernd gleich. Wenn es mal komplett explodiert, haben wir natürlich ein Problem. Also Rhabarberernte, wir hatten, ich glaube 50 Hektar waren es Rhabarber, angepflanzt mit dem Farmer zusammen. Ja, dann kam irgendwie diese Zyklade, diese Heuschrecke, und die hat irgendwie 40 Hektar weggefressen. Ja, das ist natürlich großer Mist, ne? Aber wir haben ja immer noch ein bisschen was in den Tanks drin vom Vorjahr. Von daher konnten wir gut überleben. Und das passt dann. Also ein sehr vorausschauender Einkauf hilft dazu, dass du diese Spitzen, weil du in der Regel sonst just in time ja einkaufst, umgehen kannst. Und diese Langfristigkeit ist unsere Basis für alle partnerschaftlichen Verhältnisse, die wir haben, ob es der Kunde ist oder der Farmer.
Auf ein Glas, der Inside-Podcast. An dieser Stelle könnte Ihre Werbung zu hören sein. Platzieren Sie Ihre Produktvorstellungen bei uns im Podcast und richten Sie Ihre Botschaft direkt an die Zielgruppe. Und das alles für wenig Geld, direkt und emotional. Sprechen Sie uns an oder wenden Sie sich direkt an unsere Anzeigenabteilung. Die Kontaktdaten gibt's in den Shownotes.
Jetzt habt ihr, du hast es selber ja schon gesagt, ein brutal breites Portfolio. Ja, wie viele Artikel sind es denn insgesamt, die ihr so habt?
Ja, da wird schwierig, habe ich Überblick verloren. Ja. Also wenn du mit allen Verpackungsvarianten das nimmst, sind das bestimmt über 1000 Artikel.
Ja, Wahnsinn. Ja. Und wenn jetzt Jurik Völkel, der für den Vertrieb bei euch zuständig ist sozusagen, wenn der jetzt mit dem 1001. Produkt dann sozusagen kommt und sagt, hier Mirko, bring das mal irgendwie unter die Leute. Denkst du dir da nicht manchmal, Wahnsinn, wie sollen wir das alles noch handeln?
Nö, das denke ich tatsächlich nicht, weil er mit dem, was er bisher gemacht hat, immer recht gehabt hat. Wir machen ja auch Marktanalysen logischerweise vorher und gucken uns mal ein bisschen im europäischen und im weltweiten Umfeld um, was funktioniert, was könnte man bringen, wo ist die Lücke letztendlich. Und diese Craziness, dieses Verrückte, dieses Ausprobieren, das ist es genau. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn das nicht wäre, hätte ich auch gar keinen Bock.
Und wie lange, muss ich mir vorstellen, dauert dann so ein Jahresgespräch im Biohandel, wo du sagst, da habt ihr dann eben 130 Produkte oder sowas irgendwie drin. Wie lange sitzt du mit denen zusammen, bis ihr irgendwie euch...
Aber wenn ich allein da bin, eine Stunde, wenn noch mehrere mitkommen, manchmal auch drei.
weil die das nicht auf den Punkt bringen, die anderen, oder weil ihr euch dann verquatscht irgendwie?
Weil wir uns verquatschen. Ja.
Und im LEH wiederum, wo die Palette natürlich wesentlich kleiner ist?
Ja, also du bist irgendwo immer zwischen 1 und 3 Stunden in der Regel.
Und da ist für dich aber jetzt kein Unterschied, ob jetzt LEH, wo du sagst, da gehst du nachher mit 2 Kilo weniger raus, weil du so viel schwitzen musstest irgendwie, oder Biosaft oder Biohandel, wo die Leute halt euch gewogener sind vielleicht.
Nein, tatsächlich überhaupt nicht. Das liegt aber auch daran, weil die Einkaufsmentalität sich verändert hat. Selbst bei den großen Roten mit dem großen K hast du ja mittlerweile Menschen, die das Thema komplett verstehen und vorantreiben, ja? Also das macht ja wahnsinnig Spaß. Das ist kein WKZ-Gebolze mehr. Da muss man auch von weg. Man muss geile Platzierungen machen, damit auf der Fläche Geld verdient wird.
Was ist für dich eine geile Platzierung?
Naja, also für Vökel am besten so 7 bis 9 Touchpoints im Markt verteilt und natürlich in der Kühlung mit drin, aber auch in den Gündelköpfen. Und wichtig, das Stammregal muss gepflegt werden. Ja, das ist ja die Basis für den Umsatz, der täglich stattfindet. Das alles andere ist ja zusätzlich.
Und dafür habt ihr auch Unterstützung noch von einer Agentur, ne? Die mit der ihr zusammenarbeitet für den Vertrieb, um eben am Point of Sale so ein bisschen vielleicht mehr Sichtbarkeit zu erreichen.
Ja, genau. Also wir haben ja eine Distributionsquote gehabt für die Ingwer-Shots zum Beispiel von roundabout 37% in Deutschland und sind trotzdem Marktführer. Da stimmt ja irgendwas nicht, ne? Da ist ja noch richtig Luft, oder? Also brauchten wir Unterstützung, um die Märkte überhaupt zu erreichen. Und deshalb haben wir mit dem LEH-Vertrieb da eine Partneragentur, mit denen wir zusammenarbeiten, die uns dort, wo keine eigenen Leute sind oder zu wenige, uns unterstützen.
Und wie ich jetzt mitbekommen habe, hast du uns heute hier Flötzinger Cola Mix mitgebracht und interessanterweise setzt jetzt auch Flötzinger seit geraumer Zeit auf den LEH-Vertrieb. Ja. Sieht so aus, als hätte ein Mirko Weimann da mit einem Lorenz Stieglauer mal kurz sich ausgetauscht.
Ja, in der Tat, mit dem Gabriel Krüger habe ich mich ausgetauscht im ersten Step.
Ist auch ganz kurz Gabriel Krüger, der Vertriebschef, Verkaufschef von Flötzinger in Rosenheim, genau.
Genau. Und da habe ich ihm mal die Erfahrungswerte berichtet, was die Distributionsquote angeht, wie man sie dann in den Märkten nach oben geschraubt hat. Und dann haben die miteinander ein Gespräch geführt. Noch dazu kommt natürlich, dass Flötzinger mittlerweile, ja, ich sag mal, unsere süddeutsche Rampe ist, ne? Die haben jetzt die ersten Artikel auf Lager von uns und liefern an ihre Kundschaft mit aus und unterstützen uns auch ein bisschen in Österreich zusätzlich.
Welche Artikel sind das dann, die sie an der Rampe haben?
Ja, das Mehrweggetränke natürlich, die sie an der Rampe haben. Und die nehmen sie auch in ihre Handelspreisliste mit auf. Mhm. Ne?
Und das ist jetzt relativ neu, oder?
Also neu. Ja. Die haben jetzt gerade die ersten Paletten bekommen.
Ja, ja.
Ganz fresh.
Das heißt also, da gibt es wirklich eine gute Beziehung zwischen Völkel und Flötzinger, wenn ich das so sehe. Also deswegen kann ich dich ja jetzt direkt mal fragen, ist das auch der Grund, warum du uns hier heute das gute Cola-Mix von Flötzinger mitgebracht hast?
Nee, Leute, hier. Guckt euch das mal an, dieses Etikett, ja, das darf ja nie verändert werden. Das ist ja so oldschool. Und das Zeug schmeckt so gut. Also ich lasse alles andere dafür stehen, außer meine eigenen Produkte. Aber wenn ich einen Cola-Mix trinken möchte, dann Flötzi.
Jetzt gehen wir nochmal auf den Vertrieb zurück. Man hat so das Gefühl, wenn du so erzählst, es läuft ja alles geil. Du hast auch schon gesagt, der Umsatz von, als du angefangen hattest vor 17 Jahren, von 35 Millionen auf heute rund 165 Millionen. Also das ist ja irre, was da passiert ist in der Zeit. Vielleicht kannst du auch dazu direkt mal sagen, was hast du irgendwas da verändert, dass du sagen könntest oder dass du dir jetzt auf die eigene Schulter klopfen kannst, dass du ein Teil des Puzzles bist, warum der Umsatz so gestiegen ist in den Jahren, wo du da bist?
Also ein Teil des Puzzles bin ich natürlich und ich habe damals ja als erster Vertriebler angefangen und die Aufgabe war, eine Außendienstmannschaft aufzubauen. Und ohne Mannschaft bin ich natürlich nichts. Ja? Ich habe das bei der Reformhauspreisverleihung neulich so schön gesagt, wir sind die Zwerge und sind zu Riesen geworden, weil wir auf den Schultern der Marktleiter sitzen dürfen. Deshalb sind wir Riesen geworden, weil die uns die Fläche und das Vertrauen geschenkt haben. Und der Außendienst hat auch vertraut, hat gesagt, ja, geil, komm, die Idee treiben wir voran. Die Idee, die die Völkels haben, von Wirtschaftlichkeit und das Positive für die Natur zu machen und nicht über Gewinnmaximierung zu reden. Ja, also die Mannschaft ist die Basis sozusagen. Ich glaube, das kann man ganz klar so sagen. Das war vielleicht dann ein Stück weit mein Verdienst, die richtigen Menschen auszusuchen und die richtigen Peaks im ersten Moment zu setzen, ob das in der Gastronomie oder im LEH war. Im LEH war es Kaisers Tengelmann in Berlin. Berlin war ja immer schon sehr probierfreudig. Hat gut geklappt und dann haben wir es weiter ausgerollt. Ne?
Gibt es denn auch noch Ineffizienzen so im Vertrieb, wo du sagst, das müssen wir unbedingt ausmerzen, das müssen wir jetzt mal besser machen?
Ja, gibt es. Alles das, was elektrisch ist sozusagen, elektronisch. CRM-Systeme, die einen wahnsinnig aufhalten. Also da müssen wir besser werden, effizienter werden. Wir haben das Ding einfach zu sehr aufgebläht, weil wir zu viele krakenmäßige Informationen haben wollten. Und da ist der Außendienst schon ein bisschen mit beschäftigt, diese Daten zu pflegen und einzutragen. Das kann man wieder reduzieren. Das ist auf jeden Fall eine hohe Effizienzstärkung, die wir dadurch erreichen würden.
Ich kann mich auch noch erinnern, im vergangenen Jahr, glaube ich, habt ihr den Händlertag zum ersten Mal gemacht.
Holger, schöne Grüße von unserer PR-Abteilung. Wir hatten am Mittwoch und am Donnerstag letzte Woche unseren dritten Händlertag.
Ach, das war der dritte, okay.
Du warst nicht da.
Ich war nicht da, es tut mir leid. Ja.
Und ich soll dich heute hier live vor der Kamera verhaften, dass du nächstes Jahr Pflichtteilnahme hast.
Da machen wir das. Gut. Nächstes Jahr Pflichtteilnahme. Okay. Ja, ich musste dieses Jahr, aber ich war beim VDGE eingeladen, Verband des Deutschen Getränke-Einzelhandels in Würzburg, war auch sehr schön, aber deswegen habe ich die beiden Termine nicht unter einen Hut gebracht, sozusagen. Okay. Genau. Okay. Ja. War das eigentlich jetzt schon alles zu den Ineffizienzen im Vertrieb? Nur so wenig?
Naja, natürlich. Wir haben ja auch ein Coaching-Programm mit einem externen Coach draufgesetzt. Es gibt immer rhetorische Dinge, die man verbessern kann, Argumentationsketten im Markt. Zeitmanagement ist immer ein Thema, aber das begleitet einen ja irgendwie sein ganzes Leben. Hm. Das wird auch nie aufhören. Also an und für sich rede ich ja seit 35, 40 Jahren über das Gleiche. Und wenn neue Menschen nachkommen, muss man die ja auch erstmal auf den Stand bringen, wo andere vielleicht schon sind.
Ja, kommen wir nachher auch noch dazu, wenn Leute nachkommen. Ganz kurz noch, Vertrieb ist ja sehr teuer. Ja? Du hast viele Leute draußen auf der Fläche, du hast in der Gastronomie unterwegs. Wäre es da vielleicht nicht auch sinnvoll zu sagen, okay, wir bündeln mal im Bio oder wir als Biohersteller mit anderen Bioherstellern unsere Kräfte, dass ihr von Völkel zum Beispiel nehmt, weiß ich nicht, ein Bioöl, Bioessig, schieß mich tot, irgendwas mit?
Nee, kein Weg. Also wir haben so viele Produkte, um die wir uns kümmern. Wir machen so geile Aufbauten da draußen, die auch wirklich manchmal 2 Stunden, 2,5 Stunden pro Markt in Anspruch nehmen. Und genau deshalb haben wir diese Position, die wir haben, erreicht. Und wenn wir da jetzt ein Mehrmarkenverbund werden würden, das wäre nicht hilfreich für die Markenpositionierung.
Ja. Weil du hattest es gerade angesprochen, auch man muss schauen, dass da gute junge Leute sozusagen nachkommen.
Ja.
Dein Sohn ist ja mittlerweile auch bei euch im Unternehmen oder bei Völkel, deine Frau genauso. Also habt ihr einen kleinen Familienbetrieb im Familienbetrieb jetzt gegründet sozusagen.
Genau. Das haben wir so gemacht und das macht auch sehr viel Spaß. Das klappt nicht bei jeder Familie, dass man zusammenarbeitet und auch zusammen die Freizeit verbringt. Aber bei uns läuft das super. Also das ist ja immer das Gleiche. Mach das, was du liebst, ja? Und dann machst du es gut. Und dann ist auch egal, wer um dich rum ist. Wenn du da richtig, richtig Bock drauf hast, dann wirst du zwangsläufig erfolgreich. Und wir sind irgendwie so eine Vertriebsfamilie. Ja, das matcht.
Gibt es da dann so Absprachen, das heißt so ab Feierabend, wir sprechen nicht mehr über die Arbeit oder geht das gar nicht anders, man muss sich darüber austauschen?
Das nehmen wir uns jede Woche aufs Neue vor, aber klappt nicht. Also deshalb, es ist immer so, also ich unterscheide sowieso nicht nach Freizeit und nach Arbeitszeit. Für mich ist das alles zusammen qualitative Lebenszeit und die möchte ich so gut wie möglich miteinander verbinden, ohne dass ich immer denke, oh, noch eine Stunde, dann habe ich Feierabend. Alter, so macht das Leben doch keinen Spaß, oder? Das ist doch, also ich könnte so nicht leben. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich möchte keinen bevormunden, ja? Natürlich kann man seine 8 Stunden und dann Feierabend haben. Auch bei Vögel geht das, ja? Alles in Ordnung, aber ich selber könnte so nicht leben. Und das ist dann diese Leidenschaft, ne? Wenn ich abends in der Gastronomie bin und ein Kunde spricht mich an und sagt, ich brauche 12 Gläser, ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich dann die Gastromannschaft anrufen? Dann sage ich dem natürlich, ja komm, schicken wir dir, ich kümmere mich.
Ja? Ja, weil du gerade sagst, wenn du abends in der Gastronomie bist, hast du denn da überhaupt wirklich tatsächlich Zeit dazu? Weil das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie viele Kilometer reist du im Jahr ab? Also wie viele Kilometer kommen auf deinen Tacho sozusagen drauf und wie viele Tage die Woche bist du überhaupt noch zu Hause?
Ich bin tatsächlich recht viel zu Hause, zumindest seit Corona, weil die Kunden sich sehr verändert haben. Die wollen oftmals telefonieren, E-Mails schreiben oder Telcos machen, also Teams-Konferenzen. Ich bin ja gar kein Freund von. Ich freue mich, diese Woche darf ich von Montag bis Donnerstag unterwegs sein und habe richtige Live-Termine. Ja, das ist genau das, wofür ich brenne. Aber um deine Frage korrekt zu beantworten, Kilometer ist deutlich weniger geworden, sind vielleicht so 40.000, 45.000 im Jahr ungefähr. Und Übernachtung 2 die Woche maximal.
Hm. Und hast du so einen Anspruch an dein Team, dass du sagst, die müssen so und so oft irgendwie draußen sein, die müssen so und so viele Kunden am Tag besuchen? Wie sieht es da aus?
Ja, wir haben eine Vorgabe von 8-9 Besuchen pro Tag, sollte man erreichen. Kommt natürlich immer drauf an, was man macht. Wenn man einen Aufbau macht, der 2 Stunden dauert, schaffst du das natürlich nicht. Aber das ist ja nach Rücksprache mit den jeweiligen Verkaufsleitern auch alles okay und machbar. Natürlich haben wir auch die Verantwortung, dass wir die Arbeitszeiten ja nicht überschreiten. Gibt ja ein Arbeitszeitschutzgesetz. Da müssen wir auch drauf achten. Also die Menschen können immer, wenn sie wollen, in Eigenregie auch übernachten bei uns.
Hm.
Ja.
Gegen Bezahlung natürlich vom Unternehmen.
Ja, natürlich, auf jeden Fall, ja. Gut. Ja, klar. Ja.
Du, Mirko, wir sind schon so gut wie am Ende. Ich habe noch die schnellen drei, nenne ich sie jetzt einfach mal. Mhm. Und zwar, mich würde tatsächlich interessieren, hast du in dieser Branche, in der du schon so lange unterwegs bist, hast du da einen Mentor?
Ob ich einen Mentor habe? Nee, einen Mentor habe ich, glaube ich, nicht. Also ich habe mir das tatsächlich selbst erarbeitet, aber ich hatte Vorbilder. Und eines meiner großen Vorbilder, das war tatsächlich Karl Otto Becker von Beckers Bester. Also der Mann war eloquent oder ist eloquent, war rhetorisch gebildet und hatte dennoch das Herz am rechten Fleck. Der konnte hart sein, der konnte soft sein. Und das hat mich immer so fasziniert. Das war ein guter Chef. Das war in der Vergangenheit, das ist schon lange her. Wenn ich Stefan Vögel betrachte, ist das natürlich mein nächstes Vorbild, weil der einfach mit dieser stoischen Leidenschaft sein Projekt, ich will die Welt besser durch Bioprodukte machen, so vorangetrieben hat, gegen alles, was ihnen entgegengesprungen ist, ja. Also, ihr könnt euch vorstellen, wir sind ja auch im Verband der Fruchtsaftindustrie. Nur konventionelle Betriebe und dann Vögel. Und das irgendwie so in den 90ern, ja. Also, da warst du ja, du wurdest gar nicht wahrgenommen. So, und jetzt führst du auf einmal eine Kategorie an. Also, diese Beharrlichkeit, dran zu bleiben an den Themen und alles für die Natur zu machen. Nicht, um sich einen 15. Porsche zu kaufen. Also, er hat noch nicht mal einen, aber. Das ist halt einfach geil, ne? Also dieser Ursprung des Unternehmens, den so voranzutreiben und zu festigen. Und ich muss tatsächlich sagen, Vorbilder sind auch die Söhne, die jeder auf seine Art und Weise dieses Unternehmen auch nochmal weiter ausgebaut haben und dem Ganzen ja auch Seele geben. Das ist das Entscheidende, ne? Da stehen nicht 15 Aktionäre irgendwo, die noch einen Euro haben wollen, sondern es ist die Seele und die leben das alle so. Mega.
Was war dein größter beruflicher Fehler, den du begangen hast?
Ich habe mal drei Monate versucht, von den Getränken wegzugehen und habe in die Teebranche gewechselt. Ich war noch nie in meinem Leben so glücklich, dass es eine Probezeit gab.
Sehr gut. Und letzte Frage der schnellen drei und damit auch letzte Frage in unserem kleinen Podcast-Gespräch hier, Mirko. Wenn du jetzt wirklich die Hand aufs Herz legst, wie viel Öko steckt wirklich in dir selbst?
In mir ist also als ich begonnen habe, war recht wenig Öko in mir. Desto tiefer ich in die Branche eingetaucht bin und desto mehr ich das beobachtet habe, was man durch kleine Stellschrauben, ohne dass es anderen wehtut, verändern kann, bin ich ein starker Öko geworden, muss ich sagen. Also ich achte da mittlerweile sehr drauf. Ich gehe auch in Discounter und kaufe mir da noch was ein, ne? Das Entscheidende ist ja immer, dass man nicht mit den erhobenen Zeigefinger kommt, sondern dass man das Ding irgendwie vorlebt. Und wenn sich einer für interessiert, dann kläre ich den gerne auf, warum zum Beispiel die Banane sollte man im Bio kaufen, weil so viel Pestizide in den südamerikanischen Ländern verspritzt werden. Aber das wissen natürlich Menschen nicht, die nicht sich damit beschäftigen. Also es ist viel Öko in mir drin, ich achte da drauf, aber dennoch fahre ich auch mal mit dem Kreuzfahrtschiff in Urlaub.
Oder mit deinem Porsche.
Porsche habe ich leider nicht.
Ich dachte, den hast du jetzt bekommen, weil Stefan Völkel hat keinen.
Leider nein, aber vielleicht, wir können ja mal drüber reden. Den gibt es ja auch als E-Auto mittlerweile.
Ja, eben, siehst du, genau, ist ja alles möglich. Super, Mirko, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du zu uns in diese Hitzekammer heute gekommen bist. Ich hoffe, es war einigermaßen erträglich. Es ist doch wirklich sehr, sehr heiß hier. Ja, und ich hoffe auch, du bist bequem gesessen auf unseren Stühlen, die wir von Gastro-Ausstatter Go-In zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns hier in der Redaktion in München.
Ich sage auch vielen Dank, hat Spaß gemacht, habt euch alle gut benommen.
Das ist das Wichtigste. Danke dir und jetzt trinken wir noch die zweite Flasche.
So machen wir das.
Prost. Also, Prost.